Ja, Amen. Wie groß bist du? Genau, auf die Frage habe ich leider auch keine Antwort. Unfassbar groß, und wir werden Jesus auch weiter anbeten nach der Predigt. Wie Klaus schon sagt, die letzten Jahre habe ich immer mal über Himmelfahrt gepredigt und habe immer so auch noch mal mehr erklärt, was da eigentlich so passiert ist und die Bedeutung und so. Aber wenn man längere Jahre da ist als Pastor, also irgendwann hat man so das Gefühl, jetzt hat man es von links angeguckt und von rechts und von oben und von unten. Deswegen habe ich mich entschieden, diesmal im Bibelprojektthema zu bleiben. Macht ja Sinn, ne? Die meisten von uns hoffentlich lesen ja zusammen den Korintherbrief, die beiden. Jetzt sind wir im ersten Korintherbrief und habe ich gedacht, das ist gut, nochmal den Korintherbrief zu nehmen und da vielleicht mal so ein Überblick. Dieser Korintherbrief, der ist ja hauptsächlich bekannt dafür, dass er sehr viele heiße, kontroverse Themen anspricht, ne? Wird viel über Sexualität geredet, Ehe und Scheidung. Gibt ein paar sehr interessante Texte über Frauen, dass Frauen eventuell still sein sollten im Gottesdienst. Und eventuell solltet ihr auch ein Kopftuch tragen. Das ist so, je nachdem, wie man es so interpretiert. Also da, ne, kann man sich drüber streiten. Dann gibt es diese Herausforderung, wie geht man mit Leuten um, die einen Lebensstil haben, der einfach überhaupt nicht zu dem passt, was geglaubt wird, was Gott sich vorstellt für die Nachfolge, ne? Dass man die so ausschließt aus der Gemeinschaft, ist ja auch total das heikle Thema. Irgendwie, was bedeutet das, wie macht man das praktisch? Dafür ist so der Korintherbrief bekannt. Allerdings gibt es auch ein paar ganz tolle, auch bekannte Kapitel da drin. 1. Korinther 13, das sogenannte Hohelied der Liebe, ne? Wahrscheinlich der Hauptpredigttext für Hochzeiten. Und dann das eins meiner Lieblingskapitel in der ganzen Bibel, 1. Korinther 15, Auferstehungskapitel, ist einfach nur gut. Gibt es auch im 1. Korintherbrief. Und es hat damit zu tun, diese verschiedenen Themen, dass dieser Brief im Grunde einfach eine Antwort von Paulus ist auf eine Liste von Fragen, die ihn die Korinther gestellt haben. Er war da, hat die gegründet, dann war er wieder weg. Und dann sind alle möglichen Themen aufgetaucht in seiner Abwesenheit und die wollten darauf Antworten haben. Und deswegen kann man den Korintherbrief so verstehen, dass man inhaltlich nach und nach diese ganzen Themen abarbeitet, und das ist auch interessant und ist auch lehrreich. Aber ich glaube, man kann einen Fehler machen, und dann versteht man eigentlich gar nicht, worum es Paulus wirklich geht, wenn man übersieht, was diese Themen eigentlich verbindet. Also quasi, wenn man nicht lernt, zwischen den Zeilen zu lesen. Und zwar geht es Paulus eigentlich hauptsächlich um eine gewisse Haltung, wie wir diese Themen angehen. Und das ist ihm noch wichtiger, als inhaltlich da die richtige Position oder Antwort zu finden. Weil diese Richtigkeit der Antworten, wie gesagt, ist nicht unwichtig, ne, aber die kriegt man durch, kann man einen Kommentar lesen, kann man theologische Richtlinien festlegen und so. Aber die Haltung, mit der wir die Sachen angehen, die entwickelt sich eben nur, wenn wir uns permanent der Liebe Gottes aussetzen, sie empfangen und weitergeben. Und darum geht es Paulus eigentlich. Also dieses Thema der Liebe ist wirklich nicht nur in 1. Korinther 13, sondern zieht sich so durch den Brief. Und das ist mir selber aufgefallen, als ich jetzt vor ein paar Tagen eben ganz normal in dieser täglichen Bibellese 1. Korinther 8 gelesen habe. Und das ist auch so der Predigttext, 1. Korinther 8, die Verse 1 bis 3. Paulus schreibt: Ich komme nun zu der Frage, ob man Fleisch von Tieren essen darf, die Götzen geopfert wurden. Gewiss, wir alle haben Erkenntnis. Doch Erkenntnis allein lässt uns schnell eingebildet sein. Die Liebe dagegen baut auf. Wenn jemand meint, etwas Besonderes erkannt zu haben, dann hat er noch nicht einmal erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, dann ist er von ihm erkannt worden. Und ich möchte drei Punkte ableiten aus diesem Text. Erstmal so die Gefahr der Erkenntnis oder die Gefahr des Wissens. Und dann zweitens die heilende Kraft der Liebe Gottes in uns und dann die revolutionäre Kraft der Liebe Gottes durch uns. Okay, erstmal eine gewisse Warnung gegen Erkenntnis und dann Fokus in zwei Aspekten auf die Liebe Gottes. Fangen wir an mit der Gefahr der Erkenntnis. Vers 1. Ich komme zu der Frage, ob man Fleisch von Tieren essen darf, die Götzen geopfert wurden. Gewiss, wir haben alle Erkenntnis, doch Erkenntnis allein lässt uns schnell eingebildet sein. Die Liebe dagegen baut auf. Also, wie schon gerade gesagt, ne, auch dieser Abschnitt beginnt mit einer ganz konkreten Frage. Ne, was machen wir? Dürfen wir Fleisch essen von Tieren, von denen wir wissen, dass sie irgendwelchen anderen Göttern oder Götzen geopfert wurde? So, auf diese Frage gebe ich jetzt keine Antwort. Ne? Das war ja eine inhaltliche Frage, das ist jetzt nicht relevant. Da könnt ihr in dem Heft sozusagen, steht so ein Begleittext zu 1. Korinther 8 und da könnt ihr so ein bisschen nachlesen, wie man damit so umgehen kann. Wichtig ist aber erstmal, dass die Antwort, wo sie sagen, gewiss, wir haben alle Erkenntnis, es war so die Haltung der Korinther, dass sie eigentlich sagten, oder einige von ihnen, hör mal zu, wir haben eigentlich Erkenntnis. Eigentlich haben wir schon alles verstanden und wir brauchen von dir keine Nachhilfe. Ja, manche von uns, sie haben dich gefragt, aber eigentlich wissen wir schon Bescheid. Und Paulus erwähnt an verschiedenen Stellen dieses Briefes, und auch hier greift er so das Grundproblem der Korinther auf, nämlich, dass sie noch total geprägt waren von ihrer Kultur. Auch wir sind ja, wenn wir so zum Glauben kommen, man merkt dann, oh, ich bin noch so geprägt von meiner Familie, von meiner Kultur, von Berlin oder wo ich aufgewachsen bin, wo ich lebe, von meinem Umfeld. Und es dauert, bis ich so geprägt werde von der göttlichen Kultur, von der göttlichen Sicht der Dinge. Und bei den Korinthern war das das Gleiche. Und die damaligen Popstars, sozusagen die Influencer damals der Korinther, das waren so öffentliche Redner, das waren brillante Rhetoriker, die sich so öffentlich ihre Erkenntnis, ihre Weisheit zur Schau gestellt haben und die dann so immer so eine Anhängerschaft um sich geschart hat. Das ist auch die Grundlage von dieser Diskussion, wer ist hier besser, Paulus oder Apollos und Petrus und so, ist der ganze Hintergrund. Und das Allergrößte war, dass man derjenige war, der am meisten wusste und der sich am besten ausdrücken konnte. Und Paulus greift das auf und sagt, ja, euch Korinthern, euch geht es um Erkenntnis, euch geht es um Bildung, euch geht es um Klugheit. Und ich glaube, da sind wir gar nicht so weit weg von der Lukas-Gemeinde. Ne? Wir sind auch viele von uns so Teil vom Bildungsbürgertum und auch wir und auch mir persönlich ist eine gute, eine richtige Theologie total wichtig. Das ist eins meiner größten, ein Teil meiner Lebensberufung sozusagen, da zu investieren. Und das ist an sich auch nicht schlecht oder falsch, aber Paulus gibt hier eine ganz große Warnung und ich glaube, die gilt auch wirklich für mich und für viele von uns in der Lukas-Gemeinde, ist, es ist total da eine Gefahr da, dass man stolz wird, dass man arrogant wird, dass man wirklich sagt, wir sind diejenigen, die es besser erkannt hat. Ich merke das manchmal auch bei Leuten, die bei uns so zum Glauben kommen, vielleicht auch ein bisschen mit so einem landeskirchlichen Hintergrund und die jahrelang das überhaupt nicht verstanden haben, worum es bei diesem Jesus geht und jetzt hier Jesus so entdecken und on fire sind. Und dann kann man sehr schnell herabgucken auf die anderen, die das alles nicht so verstanden haben und dann denkt man, man ist besser. Und es ist eine total falsche Herzenshaltung. Und da rutscht mir aber ganz schnell rein. In Freikirchen oder in so frommen Kreisen war das deswegen sehr lange verpönt, zu studieren, so theoretische Fächer zu studieren. Ingenieur ging noch, Grundschullehrer ging auch noch. Aber alles andere war eigentlich gefährlich und Theologie ging gar nicht. Weil es einfach dachte, wenn du das machst, dann ist es einfach gefährlich. Na, du wirst stolz, du überhebst dich. Du kommst ab vom ganz einfachen, klaren Evangelium. Als ich zum Glauben gekommen bin, war ich so 19, ja, und ich wusste dann gucken, was studiere ich dann irgendwann nach dem Zivildienst. Dann hat mein Opa mir gesagt, auf keinen Fall an die Uni, werd Postbote. Und Postbote ist jetzt nicht schlecht, okay? Ich habe nichts gegen Postboten oder ich hätte auch Bäcker werden können oder so, aber sag, keine Flausen im Kopf, einen einfachen Job, deine Tätigkeit und dann hast du am Abend Zeit, früh Feierabend, dann kannst du die Bibel studieren und den Leuten von Jesus erzählen. Das war so diese Grundhaltung, einfach weil es gefährlich ist, sich mit zu viel Wissen aufzuplustern. Was Paulus hier aber sagt, ist, nicht die Erkenntnis an sich ist gefährlich, sondern Erkenntnis allein ist gefährlich. Das heißt, wenn du die Erkenntnis loskoppelst von der Liebe, dann wird sie gefährlich. Okay? Wenn die beiden aber zusammenkommen, dann ist okay. Die Grundaussage des Korintherbriefes ist, dass Liebe muss der Rahmen sein für alles, was wir tun und lassen. Und damit meine ich eine Liebe und Commitment zu Gott, nicht ein paar warme Gefühle. Und wenn das der Rahmen ist, dann ist auch Erkenntnis und Wissen okay. Okay, das ist so der erste Punkt, eine Warnung vor Erkenntnis allein oder dadurch stolz und arrogant zu werden. Zweiter Punkt, die heilende Kraft der Liebe Gottes in uns. Und in Vers 3 greift er genau diese beiden Aspekte auf und setzt sie zusammen in eine sehr interessante Art und Weise. Eine interessante Wechselwirkung von Liebe und Erkenntnis. Paulus schreibt in Vers 3, wenn aber jemand Gott liebt, dann ist er von ihm erkannt worden. Und er nimmt das ganze Thema Erkennen aus diesem intellektuellen Bereich heraus und macht es viel persönlicher und packt es hinein in diese Liebesbeziehung zu Jesus. Und was er damit ausdrückt ist, ne, wenn aber jemand Gott liebt, dann ist er von ihm erkannt worden, dann spricht er hier die ganz grundlegende Wirklichkeit für uns Christen an, dass Gott nämlich immer den ersten Schritt macht. Gott ergreift die Initiative. Weil Gott uns zuerst geliebt hat, wie Johannes das mal ausdrückt, deswegen können wir ihn lieben. Weil wir von Jesus erkannt worden, wie wir sind. In aller Ebenbildlichkeit, aber auch in aller Verlorenheit, jedes Detail, weil wir von ihm erkannt und dennoch auserwählt und berufen worden und geliebt worden. Deswegen sind wir in der Lage, überhaupt auch ihn zu erkennen. Und Paulus noch immer so deutlich, nicht nur, dass wir gerettet werden und dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, ist ein Geschenk Gottes, sondern auch die richtige Erkenntnis ist immer ein Geschenk Gottes. Wenn wir richtig erkennen, hat Gott schon ein Werk der Gnade in uns vorher getan. Und wenn wir die Liebe Gottes so auf uns wirken lassen, dann verändert sie uns. Ich habe geschrieben so oder mir so bewusst gemacht, Gottes Liebe erhebt und demütigt uns gleichzeitig. Das macht sie zusammen. Durch Gottes Liebe werden wir überreich beschenkt und gleichzeitig bescheiden. Die Liebe Gottes macht uns zu etwas ganz Besonderem, total speziell herausgerufen. Und gleichzeitig werden wir durch die Liebe Gottes ganz normale Brüder und Schwestern. Keiner besonders. Keiner hier der große Apollos oder der große Petrus, ne? Oder Rüdiger oder Matthias oder Klaus. Alles völlig uninteressant. Gibt's nicht. Dieses Thema wird eben ausformuliert in 1. Korinther 13. Und wenn ihr das Kapitel mal vor diesem Hintergrund lest, dann merkt ihr ja, das ist das, was Gott möchte. 1. Korinther 4,7 bringt er das nochmal so auf den Punkt. Da geht es eben um diese Diskussion, wer ist hier der Bessere in der Gemeinde? Ne? Diese Fanblöcke, die sich da gebildet haben. Und da schreibt er so, wer sollte dir denn, 1. Korinther 4, Vers 7, wer sollte dir denn einen Vorrang einräumen? Hast du etwas, das du nicht von Gott bekommen hast? Und wenn du es bekommen hast, was gibst du damit an, als hättest du es selbst gehabt? Das ist so dumm von uns. Wir sind unausrottbar, dass wir irgendwie so nach unserem eigenen Wert und Bedeutung ringen, anstatt uns das empfangen zu lassen von Gott komplett. Und wenn ich weiß, ich bin ein Beschenkter, In allen wichtigen Punkten überreich beschenkt. Wie kann ich denn damit angeben und denke, ich bin besser als du? Und das ist die Liebe Gottes in uns, die uns formt und die uns eine neue Identität steckt und die unseren Charakter verändert. Das ist so das eine, Gottes Werk seiner Liebe in uns. Und dann das zweite ist, der andere Aspekt der Liebe ist, sie ist immer nach außen gerichtet. Wenn es Gottes Liebe wirklich ist, dann ist sie immer auch nach außen gerichtet. Und das ist der dritte Punkt, die revolutionäre Kraft der Liebe Gottes durch uns. Paulus sagt es in 1. Korinther 8, Vers 1 ganz einfach. Die Liebe aber baut auf. Okay? Wenn das in deinem Leben nicht ist, dann ist da vielleicht Liebe, aber das ist nicht die Liebe von Gott. Das ist irgendwas anderes. Gottes Liebe will immer andere aufbauen. Zwei Verse noch aus den anderen Kapiteln, so was so die Haltung der Korinther, ihre Prägung so ausdrückt und wie Paulus versucht, sie zu korrigieren. Im Kapitel 6, Vers 12a sagen sie, alles ist mir erlaubt. Was sagen die? Es ist so deren Haltung. Ich habe Freiheit, ich habe Erkenntnis, ich mache so das, was ich für richtig halte. Und Paulus sagt, wer so redet, den antworte ich, aber nicht alles, was dir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Kapitel 10 nochmal genau das Gleiche. Die sagen wieder, alles ist uns erlaubt. Ja, aber nicht alles ist nützlich. Aber alles ist doch erlaubt. Ja, aber nicht alles baut auf. Ihr sollt nicht euren eigenen Vorteil suchen, sondern den des anderen. Und was Paulus hier macht, nicht nur im Korintherbrief, sondern eigentlich durch seine ganzen Briefe, der entwickelt eine Theorie des Individuums und der menschlichen Gemeinschaft, die absolut revolutionär war und bis heute ist. So, jetzt mache ich 5 Minuten ein kleiner, wie soll ich sagen, bisschen was theologisch-philosophisches und ich hoffe, ich hänge euch nicht ab. Es gibt verschiedene Grundfragen der Menschheit, die wirklich komplex sind und die man irgendwie hinkriegen muss, damit menschliches Leben gelingen kann. Und eine Frage ist, wie man das hinkriegt, dass sowohl der Einzelne, das Individuum wertvoll und wichtig ist und gleichzeitig die Gemeinschaft als Gruppe funktioniert. Und an dieser Frage scheitern die meisten Ideologien und Religionen. Weil wenn man dem Individuum, der einzelnen Person zu viel Wert, zu viel Rechte, zu viel Freiheiten einräumt, ne, dann wird die Gemeinschaft zerstört, zerfällt die in so Einzelteile. Wenn man aber sagt, nur Gemeinschaft ist wichtig, nur wir als Volk, wir als Familie und so weiter, dann ist der Einzelne, hat er quasi in sich keinen Wert, sondern nur den Wert, den er zum Ganzen hat, aber in sich hat diese Person eigentlich keinen Wert und keine Rechte. Und tatsächlich, was gerade wieder erkannt wird unter Intellektuellen in der westlichen Welt, besonders in England, aber auch in den USA, ist, dass die Leute merken, wow, der Paulus, das Neue Testament hat die Antworten, die haben wir lange, total lange vergessen. Es ist nämlich total faszinierend, dass so grundsätzliche Erkenntnisse einer christlichen Weltanschauung gerade wieder entdeckt werden. Von ganz bekannten Journalisten, Autoren, Philosophen, medialen Influencer, wie sie heute heißen, sogar Theologen werden gerade populär. Und in England sehen wir schon, dass das mehr in den Medien vorkommt und dass das mehr berichtet wird. Und dass wir gleichzeitig auch eine Erweckung auf Gemeindeebene haben. Sehr faszinierend, sehr ermutigend. In Deutschland ist es leider noch nicht so angekommen. Aber wir hoffen und beten, dass das auch bei uns geschieht. Es gab Berichte aus Gottesdiensten, Gemeinden, die genau das Gleiche machen wie immer. Und auf einmal kommen die Leute. Hunderte von Leuten, gerade junge Leute, müssen weggeschickt werden, weil das einfach rappelvoll ist. Wir können nicht noch einen Gottesdienst anbieten, kommt nächste Woche wieder, so. Und eine Frage ist, wie ist das dazu gekommen? Wie ist es dazu gekommen? Und natürlich ist Gott souverän und er wirkt so, ne? Und macht das so, was ihm gefällt. Aber manche sagen, ein Puzzlestück war wahrscheinlich, zumindest in England, eine Werbekampagne der neuen Atheisten. Ich weiß nicht, ob ihr von denen gehört habt, Richard Dawkins und noch so ein paar von seinen Freunden, die hießen die neuen Atheisten, und die haben Gott gehasst, die haben das Christentum gehasst und haben gesagt, haben viele Bücher geschrieben, waren sehr populär und haben gesagt, so, jetzt müssen wir so ein bisschen unter das Volk gehen. Dann haben die eine Werbekampagne gemacht durch ganz England für viel Geld, besonders in London und in anderen großen Städten. In Deutschland waren die auch ein bisschen, aber nicht so viel. Und dann fuhren so die Busse rum und immer mit so einem Slogan, es gibt keinen Gott, es gibt keinen Gott, es gibt keinen Gott. So, und das fanden die ganz toll und cool. Das Interessante war, dass viele, gerade von den jüngeren Leuten, sagen, das wissen wir doch, von uns hat nie jemand, meiner Familie hat nie jemand über Gott geredet, in meiner Schule hat nie jemand über Gott geredet, Jesus ist völlig irrelevant, warum erzählen die das überhaupt so? Und dann war ein Slogan, der besonders Auswirkungen anscheinend hatte, und der hieß folgendermaßen: Es gibt wahrscheinlich keinen Gott, nun denn, hör auf, dir Sorgen zu machen und genieße dein Leben. Das war der Slogan der neuen Atheisten. Das heißt, die waren alle so 50, 60 und so weiter. Die sind wahrscheinlich noch mussten wahrscheinlich noch in so konfessionellen Schulen und haben noch so ein bisschen Religion mitgekriegt. Und für die war Gott so der kosmische Partycrasher, ne, der große Spielverderber. Und die hatten so gedacht, da sagen wir mal den Leuten, denen geht's gerade nicht so gut. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Es gibt keinen Gott. Ihr könnt feiern und das Leben genießen. Jetzt hat aber die junge Generation genau diesen Slogan gelesen und hat gesagt, ja, das stimmt total, wir machen uns alle Sorgen, Depression ist total groß, ne? Jugendliche, junge Erwachsene, ganz hohe Rate von psychischen Belastungen, wir machen uns total viel Sorgen und das Leben können wir eigentlich überhaupt nicht genießen, weil es alles sinnlos ist. Und die haben gemerkt, und warum ist das wohl so? Es kann ja nicht daran liegen, dass Gott da eine Rolle spielt, weil Gott hat überhaupt nicht eine Rolle gespielt in unserem Leben. Vielleicht sind wir in dieser Situation, weil wir Gott vergessen haben, weil wir nie nach Gott gefragt haben. Und dann fingen die an, Leute, die sich nie interessiert haben, fingen auf einmal an, hey, hast du nicht eine Bibel? Der Religionslehrer hat gefragt, hey, du hast überhaupt noch nichts von Jesus, also können wir mal über Jesus reden. Und so fing das an. Und jetzt ist es wirklich so, dass da eine Erweckung ist und das ist großartig. Nun aber die ganz große Frage ist tatsächlich, wir gucken in diese Welt, die Leute gucken in diese Welt und sagen, wo finden wir Antworten? Und dann haben wir auf der einen Seite eben die Diktaturen wie China und Russland und vielen anderen Ländern ist das jetzt ja so eine Bewegung, in denen die Rechte und die Freiheiten des Einzelnen immer mehr beschnitten werden. Okay, wieder hin zu Gemeinschaft ist alles. In Europa und USA hat sich in den letzten Jahren der Individualismus so radikalisiert, dass Politik fast nur noch für kleine und Kleinstgruppen gemacht wurde und die Gesellschaft zersplittert. Und die merken, wir können das Individuum nicht noch weiter hochpumpen, fliegt uns der ganze Laden hier um die Ohren. Und dann wurde geguckt, wo finden wir Antworten? Ne, und man merkt, Sozialismus, Kommunismus hat keine Antworten. Dieser evolutionsbiologische Atheismus von den neuen Atheisten, die haben auch keine Antwort. Und der Islam auch nicht. Und dann denken die, wir gucken uns doch nochmal die Bibel an. Vielleicht ist das, worauf unsere Kultur aufgebaut ist, im Westen, in Europa. Vielleicht ist es ja doch ein tragfähiges Dokument. Und es kommt ein Buch nach dem anderen, ein Artikel nach dem anderen aus, wo wir denken würden, nee, das kennen wir ja, ist ja klar. So. Und wir das aber neu entdecken und sagen, ist der Hammer. Manche sagen, ist der Hammer, wir haben hier Antworten für die ganze Menschheit. Und die sind total begeistert. Und dann sind Leute, die gar nicht bekehrt sind, sind die besten Evangelisten für Jesus. Und das ist richtig großartig. Aber auch wenn du gucken willst von theologischen Richtungen, ist es immer wichtig, kriegen wir die Balance hin von Wichtigkeit des Einzelnen und der Gemeinschaft. Und genau diese Logik Diese Logik der Liebe Gottes für den Einzelnen und für die Gemeinschaft zieht sich durch den ganzen Korintherbrief. Und das ist so meine Hauptfreude heute Morgen, euch darauf hinzuweisen. Ich möchte das zeigen, wo das so deutlich wird. Diese beiden Perspektiven. Kapitel 5 haben wir schon gelesen. Ne? Diese Frage von, was machen wir mit diesem Typ, der da mit seiner Stiefmutter geschlafen hat und das völlig okay findet. Was machen wir mit dem? Ne? Und das, den müssen wir ausschließen und so. Und wichtig ist mir da nur, dass auch da bei dieser ganzen Diskussion beide Elemente wichtig sind. Der Einzelne soll gerettet werden und die Gemeinschaft soll geschützt werden. Das ist die ganze Logik, die Paulus da verfolgt. Man kann dann diskutieren, hat das so hingekriegt, wie kriegen wir das hin? Aber ganz wichtig, das ist das Ziel. Der Einzelne soll gerettet und die Gruppe soll geschützt werden. Kapitel 7, die Ehe. Ist genauso faszinierend, weil auf der einen Seite werden die Bedürfnisse von Mann und Frau, also der Einzelnen, berücksichtigt, werden angesprochen und gleichzeitig wird deutlich, die Ehe an sich soll geschützt werden. Kapitel 8 bis 10, diese Diskussion über Götzenopferfleisch. Das ist auf der einen Seite, ja, deine persönliche Erkenntnis ist wichtig, aber was genauso wichtig ist, welche Auswirkung hat sie auf die Gemeinschaft, welche Auswirkung hat sie auf die Mitchristen. In der Evangelisation, wie teile ich meinen Glauben? Da schreibt Paulus einen absolut faszinierenden Satz. 1. Korinther 9, Verse 19 und 22b. Da schreibt er, denn obwohl ich frei bin und von keinem Menschen abhängig bin. Also nochmal eine radikale Aussetzung von seiner Identität vollkommen gegründet in Christus. Ich bin so satt, ich bin so sicher geborgen in Christus, dass ich völlig frei bin und nicht abhängig bin von Menschen. Die können von mir denken, was sie wollen. Die können mir Geld geben oder nicht. Die können mich toll finden oder nicht. Die können mich auf dem Rednerpodest stellen oder ins Gefängnis schmeißen. Es ist völlig egal. Ich bin mit Jesus verbunden. Das ist alles, was zählt. So, das ist der eine. Frei in Jesus, heile Identität in Christus. Und was macht er damit? Weil er so ist oder obwohl er so ist, habe ich mich allen zum Diener gemacht, um so viele wie möglich zu gewinnen. Ich bin allen alles geworden, um unter allen Umständen wenigstens einige zu retten. Kapitel 12, Klaus predigt am Sonntag darüber, ist wieder genau die gleiche Logik. Auf der einen Seite, Gott hat jeden und jede von uns beschenkt und begabt, ganz persönlich. Und kannst du dir einen Ast abfreuen und kannst dich geehrt fühlen und das kannst du entdecken und so weiter. Das ist die individuelle Dimension. Aber wenn du es nicht einsetzt zum Wohle an und zum Aufbau der Gemeinde, kannst du knicken. Bringt nichts. Noch da wieder. Beide Seiten gehören zusammen. Und genau das ist mein Gebet für uns als Lukas-Gemeinde. Dass auf der einen Seite jeder, jede von uns die Liebe Gottes so erfährt, dass wir persönlich heil werden. Dass unser Charakter sich verändert in Jesu, in Gottes Bild. Und dass wir gleichzeitig merken, wir werden immer freier davon, um uns selbst zu kreisen, meine Bedürfnisse, was ich brauche und so weiter. Und einen Blick zu entwickeln, dass wir, ich bin Teil der Gemeinschaft. Was braucht die Gemeinschaft? Was kann ich in die Gemeinschaft geben? Und wenn das passiert, wenn Gott das schenkt, dass wir diese beiden Dinge zusammenhalten können, dann bin ich guter Zuversicht, dass wir auch als Lukas-Gemeinde erstens gesund weiter wachsen als Gemeinde. Nicht nur irgendwie wachsen, sondern gesund weiter wachsen. Aber dass wir auch ein Modell sind, was wirklich für jede menschliche Gruppierung zentral wichtig ist, diese Dinge zusammenzuhalten. Und dass wir beten, dass auch Entscheidungsträger in Berlin, in Deutschland das erkennen, damit auch in Deutschland wirklich eine Erweckung kommen kann. Es ist ja interessant, die Zeiten, in der wir leben. Auf der einen Seite ist Krieg so nah gekommen, wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr in Europa. Aber jetzt England sehe, auch Erweckung ist so nah gekommen, wie noch nie. Und das ist, was ich persönlich weiter erwarte, wie ich die Schrift verstehe, dass Licht und Dunkelheit weiter wachsen will. Und es immer weniger Grau dazwischen geben wird. dass wir diese aber Verheißung haben, dass das Licht stärker ist als die Finsternis, dass dein Kampf ist, aber ja, dass wir noch sehr, sehr viel an göttlicher Erneuerung und Wiederherstellung auch erleben werden. Das ist meine Hoffnung, mein demütiges Gebet. Und Gott kann das machen. Ich komme zum Schluss und wie gesagt, ich habe das Thema Liebe dann mal eben so durchgeguckt, wo taucht das noch so auf im Korintherbrief und da ist mir aufgefallen, dass auch die allerletzten Verse im Korintherbrief, dass die tatsächlich auch das Thema Liebe aufgreifen und sehr passend jetzt doch zum Thema Himmelfahrt, schauen wir ein bisschen in die Zukunft, erheben wir ein bisschen unser Angesicht und schauen auf Jesus im Himmel und da geht es so ein bisschen auch um seine Wiederkunft. Und ich lese mal die letzten drei Verse vor, wie Paulus diesen Brief endet. Wer den Herrn nicht liebt, der sei verflucht. Maranatha, unser Herr, kommt. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Meine Liebe gilt euch allen in Verbindung mit Christus Jesus. Vers 24, ich gehe diese Verse mal rückwärts. Also der allerletzte Vers geht's auch um die Liebe, Vers 24, da sagt Paulus nochmal, ich habe euch Korinther echt lieb. Obwohl mir echt Mühe macht und Stress, aber weil wir in Christus zusammengehören, habe ich euch echt lieb. Vers 23 betet er weiter darum, dass die Korinther weiter diese göttliche Liebe, diese göttliche empfangen, immer wieder neu empfangen. Bleibt im Thema. Und dann Vers 22, die zugegebene sehr krasse Aussage, wer den Herrn nicht liebt, sei verflucht. Und das ist natürlich jetzt was, wo ich dann auch denke, okay, steht da halt. Und da merken wir, dass mit dieser Liebe ist nicht nur so nette Gefühle oder ein bisschen nett, mal eine gute Lobpreiszeit haben, sondern das hat Gewicht, das hat Konsequenz, das hat Bedeutung. Und das so im Rahmen von dieser Wiederkunft Jesu. Na, wie können wir zuversichtlich dem Jesus so entgegengehen? Aber ich fand es total interessant, dass am Ende dieses Briefes, worum es ganz viele kontroverse Themen gibt und wo wir wahrscheinlich auch gar nicht alle immer einer Meinung sind. Na, und wie heißt das jetzt und was ist richtig und wie sieht Nachfolge nun so richtig aus? Dass Paulus am Ende von so einem Brief das doch wieder nur auf die eine Frage reduziert. Die gleiche Frage, die Jesus auch Petrus gestellt hat. Das ist die einzige Frage, die wichtig ist. Und er sagt, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Das heißt, es kann sein, dass du immer wieder mit Zweifeln kämpfst. Ist das richtig mit diesem Jesus? Habe ich das alles so richtig verstanden? Es kann immer noch sein, dass du mit ganz viel schlechten Angewohnheiten in deinem Leben kämpfst und immer wieder Niederlagen hast und dich schämst und dich ärgerst über dich selbst. Kann sein, dass du merkst, oh, dieser Fokus auf Jesus im Alltag fällt mir echt schwer, sind 1000 Ablenkungen. Alles wichtig, aber letztlich nicht entscheidend. Es ist nicht entscheidend. Die letzte Frage, die Paulus uns hier stellt, am Ende dieses Briefes ist, liebst du Jesus? Jesus fragt uns, jeden Einzelnen ganz persönlich, hast du mich lieb? Und wir haben jetzt eine Zeit der Anbetung und ich möchte uns jeden und jede von uns wirklich einladen, sich Zeit zu nehmen für diese beiden Fragen. Erstmal als Einzelne, habe ich Gott wirklich lieb? Und wenn du dir unsicher bist, dann nimm das mit ins Gebet. Und sag, Jesus, ich will das mit ganzem Herzen sagen können. Ihr kennt das vielleicht in so Partnerschaften, das ist total elendig, wenn jemand dich fragt, Freund, Freundin oder sogar Partner, und dann sagt er, hast du mich eigentlich lieb? Und du denkst, ich weiß eigentlich nicht so genau. Man sagt denn nur das, was die andere Person hören möchte, damit Frieden ist. Aber das geht mit Jesus nicht. Okay, Jesus kannst du nicht in die Pfanne hauen, Jesus kannst du nicht täuschen. Jesus will eine ehrliche Antwort. So wie Petrus auch, der sagt, ja, was immer ich da verbockt habe, ich hab dich wirklich lieb. Genau. Zeit, persönlich zu antworten und ihn dann ganz persönlich als dein König, heute ist Himmelfahrt, das ist so der Aspekt, Jesu, als dein König zu ehren, ihm zu danken für das, wer er ist für dich. Aber auch diese zweite Frage als Gemeinschaft, lieben wir Gott wirklich, indem wir einander lieben? Ist da wirklich eine Ausrichtung nach außen? Liegt es mir wirklich am Herzen, dass mein Bruder und meine Schwester heil werden, wachsen im Glauben, die Schritte auf Jesus zugehen, die gerade dran sind? Und auch das zu wissen, wir beten nicht nur als einzelne Jesus, den König, an, eben auch als Gemeinschaft. Wir stehen hier vor Jesus als Gemeinschaft und drücken ihn gemeinsam unsere Liebe aus. Soweit. Ich bitte euch schon mal aufzustehen für die Anbetungszeit. Wie immer, wir haben auch eine Zeit für prophetische Eindrücke, wenn ihr so denkt, ihr habt einen Eindruck, Gott spricht zu euch, nicht zu euch persönlich oder zu Nachbar XY, dann geht da direkt hin, sondern vielleicht etwas, was für uns als ganze Gemeinde ist, dann geht zu Klaus und der prüft das und dann gucken wir, ob wir das hier weitergeben oder woanders. Ich möchte beten. Lieber Herr, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du dich offenbart hast. Ja, wir haben uns schon so dran gewöhnt und ärgern uns über manche Dinge in deinem Wort, dass es schwierig ist, dass es kontrovers ist. Und ich bete, dass du uns diese Freude der Neuentdeckung schenkst, wie es jetzt viele auf dem Erdball haben, zu entdecken, wow, die Antwort lag die ganze Zeit vor uns. Die Antwort ist schon da, Gott hat schon geredet. Gott ist schon gekommen. Etwas Neues hat schon begonnen und wir wollen uns da einklinken. Du Dank dafür. Schenk du ganz neu die Freude an dir, an deiner Welt, an deiner Wahrheit. Darum bitte ich dich. Und ich danke dir für alle Theologie, die wir treiben, für das Forschen, was wir können, dass wir verstehen bei den einzelnen Themen, was du von uns möchtest, wie wir leben sollen. Aber ich danke dir auch, dass es am Ende wir tatsächlich wie kleine Kinder vor dich kommen dürfen. Dass am Ende wirklich nur diese eine Frage zählt. Jesus, stimmt es wirklich? Kann ich mich darauf verlassen, dass du mich lieb hast? Und kann ich aus ganzem Herzen antworten, ach Herr Jesus, ich hab dich wirklich lieb. Du bist mir das Allerteuerste, das Allerwertvollste, das Allerschönste in meinem Leben. Ich drücke das nicht immer so aus, ich kann es nicht immer so auslesen, aber Herr, heute will ich dir das sagen, es ist so. Ich habe dich von ganzem Herzen, aber auch von ganzem Denken, von ganzem Willen, mit allem, was ich bin, habe ich dich lieb. Dank dafür, dass ich dich lieben darf. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du uns auch zu einer Gemeinschaft der Liebe machst, wo dieses Wunder geschieht, dass wir als Einzelne versorgt sind und gleichzeitig großzügig austeilen und den anderen im Blick haben und teilen von dem, was du uns gibst. Ach, Heiliger Geist, wir kriegen das als Menschen nicht hin. Wir fallen immer von der einen oder von der anderen Seite vom Pferd, aber du kannst dies tun. Tu du dieses Wunder unter uns. Zu deiner Ehre. Und tatsächlich zum Segen von noch ganz, ganz, ganz vielen Menschen. In dieser Stadt und in diesem Land. Du Dank dafür, Herr. Wir loben und preisen dich. Amen.